zwei Besonderheiten sind eben einerseits, dass es ohne SchiedsrichterInnen gespielt wird und das andere ist, dass es auch viel Mixed gespielt wird. Also auch mein Team ist ein Mixed-Team.
Ich sage mir, das ist Fußball und das gehört dazu und das ist ja jetzt für viele im Verständnis geht es da nicht darum, quasi ehrlich zu sein, sondern zu gewinnen.
Auch wenn ich mich vielleicht betrogen fühle, muss ich davon ausgehen, dass die andere Person das mit guter Intention diesen Call macht und nicht absichtlich.
In der Gesellschaft wird ja auch immer wieder angepasst und es entwickelt sich ja auch da weiter. Und es werden ja auch da neue Gesetze geschaffen oder neue Spielregeln. Manchmal ist es ein Schritt vorwärts, manchmal auch ein Schritt zurück. Aber ich denke, es gehört immer hinterfragt und es gehört dann auch manchmal der Mut dazu, dass man sagt, okay, wir haben das geändert, aber eigentlich ist es ein Blödsinn.
Hallo an alle, wir begrüßen euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Wir haben heute zwei sehr spannende Gäste bei uns, mit denen wir über das Thema Sport und Regeln sprechen wollen. Uns gegenüber sitzt Fußballschiedsrichterin Sarah Telek. Sie war die erste Unparteiische in der Männerfußball-Bundesliga, wurde zur Schiedsrichterin der Saison gewählt vergangenes Jahr und war als Assistentin bereits im Champions-League-Finale der Frauen sowie bei der Europameisterschaft der Frauen im Einsatz. Herzlich willkommen, Sarah.
Ja, und neben Sarah sitzt Jakob Dunschen. Jakob übt einen Sport aus, bei dem es keine SchiedsrichterInnen gibt. Ultimate Frisbee. Beim Ultimate Frisbee setzt man auf Selbstregulierung durch die SpielerInnen. Im vergangenen Jahr führte Jakob die Moskitos aus Klosterneuburg zum europäischen Clubtitel und erhielt die Auszeichnung Europas Spieler des Jahres. Hallo Jakob.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, und wir sind wie immer
Matthias Köb, Gründer von Büro Balanca und Herausgeber von Sport und Kontext.
Und Daniel Warmuth, Kommentator für Fußball und Eishockey im ORF. Ja, Sarah, du hast ursprünglich die Ausbildung zur Schiedsrichterin absolviert. Du warst aber auch selbst Fußballerin. Was war die Motivation dahinter, Schiedsrichterin zu werden? Weil normalerweise denkt man sich ja, das ist der Job, den ich auf keinen Fall machen würde.
Ja, bei mir war es jetzt gar nicht die Ambition, dass ich sage, ich mache diesen Job, sondern bei mir war es einfach das Interesse, die Regelkunde zu lernen. Vor allem, weil ich recht spät erst mit dem Fußball begonnen habe und da am Großfeld noch nicht so die Erfahrung hatte und gewusst habe, wenn ich sage jetzt mal, diesen Kurs da teilnehme und die ganzen Regeln lerne, dass ich dann zumindest profitiere für die Mannschaft oder für mich oder fürs Team, genau.
Was vielleicht ein Thema, da mehr Argumente zu haben in gewissen Diskussionen?
Na, ich habe mich als Spielerin, also der Schiedsrichter, die Rolle des Schiedsrichters oder der Schiedsrichterin war für mich eigentlich nie präsent. Das heißt, ich habe da erst angefangen, diese Rolle wahrzunehmen, als ich dann auch diesen Kurs oder die Perspektive gewechselt habe. Ja? Und es ist halt dann damals bei dem Kurs so, dass man nach dem Kurs natürlich auch ein Spiel amtiert. Das war mir natürlich auch nicht so bewusst, aber das gehört halt dazu. Und dass man da eigentlich auch dabei bleibt, weil sie dich ausbilden, weil sie damit rechnen, dass du jetzt Schiedsrichter wirst. Und ja, es war lustig, weil ich habe das eigentlich jetzt gar nicht so am Schirm gehabt und wollte einfach nur die Theorie durchmachen. Und dann dachte ich, okay, dann machen wir das eine Match. Und dann ist das immer so weitergegangen, weil du automatisch immer die Besetzungen bekommst per SMS. Und dann habe ich einfach eine Zeit lang beides gemacht und ja, war spannend.
War ein bisschen gescheiteln kann man schon, oder? Als Spielerin, wenn man dann die Regeln genauer kennt.
Also schon, also ich habe dann schon gemerkt, wo ich dann die Regeln quasi besser wusste, dass ich schon, da habe ich schon, war ein bisschen unfair meinen Kollegen gegenüber. Also meinen Schiedsrichterkollegen, weil ich dann schon natürlich gewiffter unterwegs war. Ja.
Bist du privat auch ein Mensch, der auf Regeln steht, der Regeln mag?
Hätte ich jetzt eigentlich nie so wahrgenommen. Mein Bruder ist eher der, wenn wir so gespielt haben, Brettspiele oder verschiedene Sachen. Der war immer so der Spielleiter und hat das ganz klar und ordentlich und die Regeln vorgegeben und vorgetragen und erklärt. Es war mir ein bisschen zu mühsam, da zuzuhören. Ich habe dann immer im Spiel nochmal nachgefragt, okay, was macht jetzt die Figur nochmal? Also ich hätte mich da jetzt selbst eigentlich nicht so. Aber was mir schon immer wichtig war, war Fairness und Gerechtigkeit. Das heißt, da sehe ich mich eher so ein bisschen. Ne?
Hat sich das verändert vielleicht seit deinem Job als Schiedsrichterin, dass du da noch genauer bist?
Von den Regeln her?
Oder noch mehr auf Fairness Wert legst und auf...
Würde ich jetzt gar nicht so sagen, dass sich das verändert hat oder verstärkt oder verringert hat. Aber ich glaube, das ist nochmal bewusster geworden, weil man sich auch allgemein in den verschiedenen Lebensumständen damit befasst und das Thema Fairness, glaube ich, nicht nur am Fußballfeld, sondern auch insgesamt dann einfach einem bewusster wird und da auch viele Themen, gerade vielleicht auch Gender-Thematiken und so weiter, man wird damit sehr viel konfrontiert, gerade auch in meiner Rolle in einer Männerdomäne, wo man sich dann auch nochmal, oder ich zumindest, sehr stark mit den Themen Gleichberechtigung, Fairness und so weiter befasst, ja.
Jakob, bei dir müssen wir ein bisschen einen Schritt weiter vorne ansetzen, weil Ultimate Frisbee ist ja ein Sport, der jetzt wahrscheinlich nicht all unseren HörerInnen bekannt ist. Erklär uns doch einmal ganz kurz, wie der Sport funktioniert.
Also Ultimate Frisbee ist ein Teamsport, wird auf verschiedensten Oberflächen gespielt, also am Sand, in der Halle und auch am Rasen. Aber am Rasen ist quasi die geläufigste Version sozusagen. Spielt man 7 gegen 7. Das Feld ist ungefähr ist so lang wie ein Fußballfeld, halb so breit circa. Und es gibt ähnlich wie beim American Football auf jedem Ende eine Endzone. Und wenn man in der Endzone das Frisbee fängt, ist es ein Punkt. Der Unterschied ist aber, dass man mit dem Frisbee in der Hand nicht laufen darf. Das heißt, es bewegen sich alle, die gerade nicht Frisbee haben. Und es ist auch eher ein Non-Contact-Sport. Also natürlich auf höherem Level gibt es schon auf jeden Fall auch Kontakt, aber eben so sehr geregelt und irgendwie, man sollte versuchen, es zu vermeiden. Und genau, es ist ein sehr schnelles, dynamisches Spiel, wo man viel laufen, stoppen, springen muss. Genau, und die zwei Besonderheiten sind eben einerseits, dass es ohne SchiedsrichterInnen gespielt wird und das andere ist, dass es auch viel Mixed gespielt wird. Also auch mein Team ist ein Mixed-Team und das heißt, es sind auch Männer und Frauen zusammen am Feld. Genau, was auch einfach eine besondere Dynamik schafft auf jeden Fall.
Du hast jetzt angesprochen, die eine Besonderheit, Ultimate Frisbee wird ohne SchiedsrichterInnen gespielt. Mhm. Es gibt aber ja natürlich trotzdem Regeln. Das funktioniert nach dem Prinzip der Selbstregulierung.
Genau.
Wie kann man sich das in der Praxis jetzt so vorstellen?
Also es gibt eben, genau, es gibt ein Regelwerk. Es ist eben spannenderweise auch dann viel wichtiger, dass alle SpielerInnen die Regeln selber können, weil sie quasi selber die SchiedsrichterInnen sind. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Scheibe fliegt, ich greife hin, Sarah haut mir auf die Hand und ich sage, das war ein Foul, dann quasi mache ich den Call, Foul, dann bleiben alle stehen und dann reden wir kurz drüber. Genau, und dann gibt es halt immer so, entweder mal ist einer Meinung, dann ist halt klar geregelt, was als nächstes passiert, dann würde ich in dem Fall die Scheibe bekommen. Und wenn wir auch nicht einer Meinung sind, dann man kann quasi den Call contesten und dann würde in dem Fall die Scheibe zurückgehen zur werfenden Person. Und genauso gibt es quasi für jedes Detail dann eine Lösung, wenn man sich schon oder nicht einig ist. Manchmal sind die Diskussionen dann auch länger, da gibt es dann auch Zeitlimits und so weiter.
Aber das heißt, man weiß, wenn man sich nicht einig ist, dass die Mannschaft, die zuerst das Frisbee hatte, wieder das Frisbee bekommt?
In den meisten Fällen, ja.
Wie lange dauern solche Diskussionen dann auf dem Spielfeld?
Also das kommt natürlich auch auf die Situation an. Im Regelwerk ist es eigentlich so, dass es 30 Sekunden dauern sollte und danach gibt es dann immer so 15 Sekunden Intervalle, wo man daran erinnert wird, dass man mit Pfeifen oder so, dass man weitermachen sollte.
Aber und wer pfeift dann?
Es gibt meistens einfach ScorekeeperInnen, die halt die für die Time Limits einfach zuständig sind. Die sitzen auf der Seite und machen einfach, die tragen die Punkte ein und genau, die pfeifen dann so, also bei den wichtigen Spielen pfeifen die dann 15 Sekunden und dann 45 Sekunden und nach 60 Sekunden allerspätestens sollte eigentlich eine Entscheidung getroffen werden. Manchmal dauert es schon länger, also und auch bei internationalen Bewerben gibt es manchmal eine Sprachbarriere und so, dann muss dann vielleicht wer zum Übersetzen reinkommen und so.
Aber wer fällt dann die Entscheidung? Also ist es so, dass die eine Mannschaft dann sagt, ja, das passt schon, du hast dann recht, oder wie funktioniert das dann am Ende, wenn es wirklich einen Streit fällt?
Ja, also das ist eben das Schwierige daran und auch das Schöne daran, weil einerseits muss man schon lernen, also man muss erstens lernen, man ist ja auf hohem Puls, ich bin da auf 180 gerade im Spielen und dann muss ich jetzt zuhören, was die andere Person sagt und vielleicht denke ich mir auch, das ist ein kompletter Blödsinn, dass man einfach mal darauf vertraut, dass die andere Person das im besten Wissen und Gewissen jetzt diesen Call macht. Schon auch mit dem Wissen, dass man natürlich selber schon biased ist einfach und es vielleicht einfach nicht immer richtig sieht. So, und ja, also es ist dann schon auch wirklich charakterbildend, würde ich sagen, dass man das lernen muss, damit umzugehen und eben auch auszuhalten, dass man vielleicht nicht einer Meinung ist. Und manchmal ist das schon wirklich extrem frustrierend. Also ich habe auch schon Spiele gehabt, wo ich das Gefühl hatte, die haben uns ein bisschen übers Ohr gezogen. So, gehört dazu. Ist natürlich auch mit SchiedsrichterInnen, haben Leute ja auch manchmal das Gefühl so. Aber in vielen Fällen funktioniert es sehr gut. Und also es kommt eben auch voll darauf an, wie die Diskussionen ablaufen. Ob man sich respektvoll zuhört, sich danach einklatscht, in die Augen schauen kann oder ob man von der Körpersprache sehr ablehnend ist und gar nicht gescheit zuhört. Und ja, also es gibt ein breites Spektrum an, wie das ablaufen kann, würde ich sagen.
Kannst du das im Fußball vorstellen, Sarah?
Ja, ich überlege gerade. Mich würde interessieren vorab noch, wie oft passiert das im Match circa und wie lang ist ein Match jetzt im Vergleich zum Fußball?
Ein Spiel ist 90 Minuten. Es kommt sehr darauf an. Also es gibt Matches, wo es echt zwei Calls gibt oder sowas und die werden sofort gelöst und es geht weiter. Es gibt schon Matches, wo es viele Calls gibt, also das kann sich natürlich dann schon noch so hochwiegeln und dann steigen die Stimmungen und also vor allem Thema Körperlichkeit ist oft, dass man sich irgendwie finden muss und da gibt es dann eben auch manchmal kulturelle Unterschiede, wie Teams gewöhnt sind, wie körperlich zu spielen. Also aus Amerika kommend ist meistens körperlicher das Spiel, also schon echt zig Male dann auch und das ist dann auch gibt es viele Unterbrechungen.
Und würdest du sagen, im Vergleich zum Fußball, dass es dann insgesamt fairer ist, weil das jedem auch bewusst ist, dass da Fairness einfach ein bisschen eine Grundvoraussetzung ist?
Ich würde es so beschreiben, fairer im Sinne von, es liegt in der Verantwortung der SpielerInnen und dadurch ist es irgendwie in der Form vielleicht fairer, weil du einfach selber bestimmen kannst, wie gespielt wird. So. Ich glaube, fairer in der Frage, kommt immer das Beste raus oder das Korrekteste sozusagen, ist schwer zu sagen, weil natürlich haben SpielerInnen, die am Feld sind, nicht dasselbe geübte Auge und den neutralen Blick auf Situationen. Aber es ist vielleicht, ich würde sagen, es ist ein Trade-off zwischen irgendwie Mitspracherecht und Kommunikation und Respekt und halt so die beste Lösung finden.
Merkt ihr zum Beispiel auch, wenn jetzt ein gegnerisches Team sehr oft callt, dass dann das andere Team auch, ja, dann callen wir auch die ganze Zeit?
Kommt schon vor, man spielt ja dann auch immer wieder gegen dieselben Teams, das heißt, man lernt sich auch kennen und es gibt dann eben auch, wir nennen das Spirit Captains, die sind quasi nur dafür da, also Spirit of the Game ist so generell quasi das Zeichen, unter dem das Ganze passiert. Es gibt bei jedem Turnier auch eine Spirit-Wertung, das heißt, man gibt nach jedem Spiel, bewertet man das andere Team und es gibt auch bei jedem Turnier, auch bei Weltmeisterschaften und so, werden die Spirit-SiegerInnen dann auch ausgezeichnet. Wenn ein Land zum Beispiel oder ein Team konstant extrem schlechte Spirit-Scores hat, dann gibt es da auch Konsequenzen, können im letzten Endes sogar Teams ausgeschlossen werden. Und eben, es gibt eben auch die Spirit-Captains, die haben dann auch den Job, dass sie zwischen Punkten oder in der Halbzeit vor allem dann einchecken beim Gegner und auch eben fragen so, hey, passt das so, gibt es irgendwas, worauf wir achten sollen? Auch vor dem Spiel wird einmal kurz drüber geredet. Das heißt, es gibt auch viel Kommunikation, um halt ein gemeinsames Level zu finden.
Aber es gibt jetzt auch in den Teams keine Hierarchien, also dass man sagt, die Captains zum Beispiel haben mehr zu sagen oder deren Wort hat in einer Diskussion mehr Gewicht?
Nicht direkt, würde ich sagen. Es ist schon so, dass die Captains eben, also das ist auch meine Rolle bei meinem Team zum Beispiel, in schwierigen Situationen schon auch eingeladen werden, dass sie dann quasi aufs Feld dazukommen, einfach mal zuhören und vielleicht einfach ein bisschen schlichten. So. Es gehört auf jeden Fall dazu, dass man sich auch gegenseitig overruled. Also dass ich, wenn ein Teammate von mir einfach einen voll schlechten Call macht und wir auf der Seite sind uns alle einig, na, das war nix, dass ich dann hingehe und sage, hey du, das war nix. Aber das ist nicht unbedingt ein Captain. Also da können auch Leute mir das sagen, weil in der Situation ist man immer selber, glaube ich, am meisten voreingenommen.
Das heißt, da spielt Ehrlichkeit eine große oder Hauptrolle, oder? In dem Sport. Und wenn man das mit dem Fußball vergleicht, Sarah, da gibt es ja dann das Thema Schwalben und so weiter. Zig Dinge, die man da diskutieren kann. Auch Spieler sind ja da gänzlich unterschiedlicher Meinung. Und ihr seid ja dann dafür da, wirklich dann die Entscheidungen zu treffen und keine Diskussion nicht einmal aufkommen zu lassen. Kannst du dir vorstellen, dass die Ultimate Frisbee-Regeln irgendwie im Fußball greifen könnten, wenn du jetzt einmal überlegst,
ja, also um da
wie das auf dem Feld zugeht?
Auf deine Frage zurückzukommen und da jetzt ein bisschen deeper einzugehen. Man muss sagen, im Fußball gab es ja früher auch keine Schiedsrichter. Also ganz früher war es ja auch so, dass sich das so die Mannschaften untereinander geregelt haben oder dass dann immer so quasi der Kapitän jeweils ein bisschen da so, die sich das ausdiskutiert haben. Dann gab es irgendwann auf der Seitenlinie so wie die Timetaker bei euch wahrscheinlich auch so die Umpires damals genannt, die auch dann nochmal zusätzlich da, falls keine Lösung gefunden werden konnten, als Mediatoren unterstützt haben. Aber insgesamt, der Fußball kommt ja von sehr körperbetonten Vorsportart oder Sportart. Also gerade wenn man im Englischen in der Geschichte sich ein bisschen einliest, dann war das so quasi zwischen zwei Dörfern immer eine Challenge, wo ein Ball ins andere Dorf hin oder weg gebracht werden musste. Und da war so quasi ganz übertrieben gesagt alles dabei. Also das war wirklich brutal mit sehr vielen Verletzungen. Also eher auch vielleicht jetzt, wenn man Rugby hernimmt, vielleicht da auch so eher in die Richtung angesiedelt. Und ich glaube, dass der Fußball sich halt dann einfach da ein bisschen von diesem Körperlichen auch weg entwickelt hat. Aber trotzdem auch mit im Laufe der Zeit, man versucht hat, glaube ich, gerade diese Verletzungen zu unterbinden und das alles irgendwie gesettelter und gemäßigter zu machen. Vielleicht ist beim Frisbee da dieser Körperkontakt, kann ich beurteilen, habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Vielleicht ist der auch gar nicht so krass gegeben wie im Fußball, dann auch gerade noch mit den Füßen und mit dem Ball und dem Treten. Da kommt ja auch nochmal mehr Härte vielleicht automatisch dazu. Ich denke, dass es da, glaube ich, den Mannschaften oder den Verbänden oder je mehr da noch Struktur reingekommen ist, Vereine, Verbände, Wettbewerbe, einerseits die Gesundheit und die Sicherheit in den Vordergrund kam und durch den zusätzlichen Ehrgeiz, der dann noch entstanden ist im Wettbewerb oder vielleicht auch später dann die finanzielle Komponente, man einfach auch nochmal versucht hat, da mehr Fairness reinzubekommen, dass da jetzt nicht unfairmäßig etwas entschieden wird oder das Spiel unverendet.
Darf ich nochmal zurück zum Thema Ehrlichkeit? Wie diskutiert man das aus? Im Fußball wäre das ja fast undenkbar, oder?
Na eben, glaube ich, deshalb ist ja dann auch die Rolle des Schiedsrichters eingeführt worden. Am Anfang nur einer, dann zwei, drei. Weil es einfach die Emotionen oder im Hitze des Gefechts einfach dann immer schwieriger geworden ist, dass die Mannschaften sich einig werden konnten oder ehrlich waren oder da vielleicht auch wirklich dann Situationen dabei waren, die strittig sind, wo es halt einfach eine Drittperson braucht, die dann einfach eine Entscheidung trifft, ja, weil es gibt ja Graubereiche. Und ich glaube, wenn man die Geschichte rückwirkend betrachtet, dann sieht man auch, dass die Karten eingeführt worden sind, dass die Regeln angepasst worden sind, dass sich viel verändert hat im Laufe der Zeit, gerade um da auch nochmal mehr Disziplin reinzubekommen und einfach die Mannschaften, bei uns sind es 11 Feldspieler, wie viel sind es im Frisbee?
7 pro Team.
7, das sind nochmal weniger auch, das heißt, du hast ja im Fußball auch nochmal mehr, die da auch charaktermäßig mitmischen, sage ich mal. Und im Fußball ist es ja doch auch so, dass es ein bisschen dazugehört, sage ich mal, ob das jetzt positiv oder negativ bewertet wird, aber diese taktischen Anweisungen oder vielleicht auch gewissen strategisch-taktischen Briefings jetzt vielleicht auch teamintern oder wo Spieler bewusst dann vielleicht Stärken in gewissen Unsportlichkeiten haben oder da auch geschult werden, sei es jetzt Leibchen zu ziehen oder Schwalben zu simulieren. Das beginnt ja oft schon als junger Spieler oder im Nachwuchs, dass da so ein bisschen versucht wird, das Maximum rauszuholen, um einen Vorteil gegenüber dem Gegner zu erzielen. Ne?
Aber wie beurteilst du das als Schiedsrichterin? Also, dass jetzt beispielsweise junge Spieler, SpielerInnen geschult werden, dich zu täuschen?
Habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, wie ich das beurteile. Natürlich ist es grundsätzlich ja nicht korrekt, weil es respektlos dem Gegner und aber eben auch dem Schiedsrichterteam gegenüber ist. Also, es gab Situationen auch schon im Fußball, wo quasi Spieler, wo der Schiedsrichter vielleicht eine Fehlwahrnehmung hatte, etwas entschieden hat und der Spieler dann selbst nachher zugegeben hat, sorry, das war nicht so, da möchte ich fair sein, bitte mach mal einen Schiedsrichterball, ist eher selten und eher die Ausnahme. Aber so Situationen gibt es ja auch, wo dann wirklich auch diese Ehrlichkeit sehr positiv bewertet wird. Auch nicht bei allen, weil manche sagen, das ist Fußball und das gehört dazu und das ist ja jetzt für viele im Verständnis geht es dann nicht darum, quasi ehrlich zu sein, sondern zu gewinnen. Und ich glaube, da ist bei manchen doch auch im Selbstverständnis her ja selber schuld, wenn der das zugibt oder nicht zugibt. Ne? Aber natürlich, ich sage jetzt mal, wenn man im Gesamt vom Image her auch und von der Fairness her das bewertet und von der Ehrlichkeit, dann hat es ja eigentlich im Sport nichts zu tun. Weil wenn ich gewinnen will, will ich gewinnen, weil ich besser bin. Die bessere Mannschaft am Platz. Ja?
Um Betrügereien vorzubeugen oder Täuschungen vorzubeugen, wird ja im Fußball immer nachgeschärft, was die Regeln betrifft. Den VAR gibt es jetzt, gibt es nahezu jährlich neue Anpassungen auch, was den VAR oder die Regelkunde betrifft. Auch bei der kommenden Weltmeisterschaft wird es neue Regeln geben. Beispielsweise, dass man beim Einwurf nur noch 5 Sekunden Zeit hat einzuwerfen. Es werden auch gelb-rote Karten dann überprüft. Aber dazu kommen wir noch später zu diesen Details. Grundsätzlich, Jakob, du hast vorhin gesagt, die Entscheidungen werden gemeinsam diskutiert. Trifft man dann in einem Kollektiv grundsätzlich bessere Entscheidungen oder gibt es da schon einen, der dann wirklich das Wort hat?
Also ich würde schon sagen, dass dieser ganze Zugang zum Sport, den wir da jetzt in den quasi Regelsituationen besprochen haben, der prägt natürlich den gesamten Sport und die Community und irgendwie das Miteinander im Team am Feld. Das ist auch, glaube ich, der größte Unterschied, den ich gemerkt habe, jetzt aus dem Basketball kommend. Man haut sich voll rein und will genauso gewinnen und ist irgendwie genauso viel Fighter, aber eben man begegnet sich mit einem anderen Respekt, also auch mit GegnerInnen so. Und dann aber auch im Team, würde ich sagen. Also es ist schon der Umgang ein achtsamerer, würde ich sagen. Auch nicht überall, auch nicht immer natürlich. Ich würde schon sagen, dass Hierarchien ein wenig flacher sind, aber das ist natürlich auch wieder eine Frage des Leistungsniveaus. Und also wir mit in unserem Team schon sehr klar ein Coaching-Team, die treffen Entscheidungen, alle anderen haben sich da unterzuordnen. Also das funktioniert, glaube ich, wie in jedem anderen Team. Vielleicht gibt es aber eben schon mehr Bewusstsein dafür, so welche Art von Kommunikation ist jetzt hilfreich und welche nicht. Und weiß nicht, also wir achten auch viel darauf, so die Körpersprache im Team zum Beispiel, bei Fehlern und so weiter. Was, glaube ich, natürlich auch in jedem Sport wichtig ist, so in jedem Team, damit ein Team gut funktioniert, muss man auf solche Sachen achten. Kommt, glaube ich, auch in anderen Sportarten jetzt mehr an, aber das ist sicher geprägt von diesem Zugang, dass es bei uns vielleicht einfach schon früher thematisiert wurde, solche Sachen.
Das sind alles schon sehr persönliche Zugänge dann auch und da geht es viel ums Menschliche. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, vielleicht auf die Nicht-Existenz bzw. Existenz von Schiedsrichterinnen. Jakob, du hast gesagt, eben, es gibt keine Schiedsrichterinnen. Welche Auswirkungen hat das vielleicht auch darauf, wie Regeln gemacht werden? Müssen da die Regeln dadurch einfacher sein, dass es keine Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter gibt?
Auf jeden Fall, weil jede Person, die spielt, muss die verstehen. Das ist auch wieder ein Sprachthema. Ne? Also es gibt dann die Regel in verschiedenen Sprachen und gibt dann auch so eine Simple-English-Version und so weiter schon. Sie arbeiten auch, ich würde auch sagen, wie ich angefangen habe, war das teilweise noch sehr technisch und entwickelt sich jetzt hinzu. Es wird immer versucht, immer unkomplizierter und gleichzeitig natürlich muss man für alle Situationen irgendwie eine Handhabe haben. Ja, ich glaube, was das Hauptziel ist, halt einfach immer so der most likely outcome zu finden. So. Und deshalb ist, glaube ich, dann manchmal dann gar nicht so wichtig, was genau in den Regeln steht, solange man sich irgendwie gut einigt, was als nächstes passiert. Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wo sich es hinentwickelt. Aber natürlich, für den Fall des Falls braucht es schon genaue Regeln.
Sarah, für dich als Schiedsrichterin, wann ist eine Regel eine gute Regel? Also sind Regeln besser, die dir einen gewissen Entscheidungsspielraum geben? Oder sind Regeln besser, wo es ganz klare Kriterien gibt?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten, aber grundsätzlich ist es natürlich, je klarer, umso leichter für die Masse, weil man hat ja auch extrem viele Schiedsrichter, extrem viele Länder, extrem viele Sprachen, und damit das möglichst klar quasi überall ankommt, wird natürlich auch im Fußball versucht, die Regeln möglichst simpel und einfach zu halten, einheitlich zu halten. Aber natürlich gibt es dann auch wieder Graubereiche, und natürlich gibt es dann auch gerade, sage ich mal, im Elitebereich oder professionellen Bereich und im Amateurbereich dann nochmal Unterschiede, wie es ausgelegt wird.
Na, ich glaube, die Handspielregel ist ja so ein Thema, oder? Die ist klar formuliert, eindeutig formuliert. Man hat aber dennoch extrem viel Interpretationsspielraum.
Man hat viel Interpretationsspielraum, und es wird ja auch dann überall immer ein bisschen unterschiedlich geschult. Und es ist ja oft dann nicht so ganz transparent. Man weiß ja dann auch manchmal nicht, jetzt wenn man zum Beispiel Champions League oder die großen Spiele schaut und dann passiert eine Situation. Und man weiß ja dann auch im Nachhinein eigentlich nicht, war das jetzt richtig oder war das jetzt nicht richtig, wird darüber diskutiert. Ich glaube, es wird dann manchmal bewusst auch keine Transparenz gegeben, um sich nicht auf Situationen quasi beziehen zu können und sagen zu können, naja, das war aber richtig und jetzt ist das falsch. Das ist ja diese Schwierige, weil jede Situation wieder anders ist und wieder von einem anderen Menschen beurteilt wird und dann wieder vielleicht ein anderes Output ist. Und manchmal ist es da so entschieden und so entschieden. Gut, in manchen Clans ist es ganz klar, dass das eine Fehlentscheidung ist. Aber es gibt halt dann trotzdem so Situationen, die Graubereiche sind und wo es dann ein bisschen Auslegungssache ist. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, und das ist jetzt auch quasi seit ein paar Jahren definiert, niedergeschrieben, im Sinne und Geiste des Fußballs einfach zu entscheiden, gerade wenn es Situationen betrifft, die vielleicht nicht so ganz im Regelwerk definiert sind.
Sonst wäre mal vor Gericht, weil da gibt es ja Präzedenzfälle und nach diesen Urteilen werden dann auch andere Fälle entschieden. Das ist ja beim Fußball glücklicherweise auch anders. Sarah, gibt es auch Regeln, an deren Sinnhaftigkeit du zweifelst?
Habe ich jetzt so konkret nichts im Kopf. Es gibt, haben sich schon mal Gedanken gemacht über Spielregeln, wo ich mir denke, naja, das könnte man vielleicht auch weglassen oder anders lösen. Habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Habe ich jetzt leider nichts, was ich, vielleicht fällt mir noch was im Laufe des Gesprächs ein. Aber insgesamt merkt man natürlich schon, dass im Laufe der Jahre sich ständig sehr viel entwickelt und verändert. Also gerade in 18 Jahren, wo ich dabei bin, hat sich so viel auch nochmal verändert und auch mit der Einführung des Headsets, des Videoschiedsrichters und den verschiedenen Regeln, die dann ausgelegt wurden, oder der Schritt zurück im Strafraum, dass nicht mehr diese Doppelbestrafung stattfindet und so weiter und so fort. Und das ist schon auch als Schiedsrichter, wo man aktiv ist, dann immer wieder ein Umdenken. Jahr für Jahr kommen einfach, manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind es größere Regeländerungen. Und wenn jetzt jemand anfängt, da könnte sich das vielleicht gar nicht mehr vorstellen, dass das vor ein paar Jahren noch so war. Ne?
Ich wollte nochmal ganz kurz zurückgehen zum Thema Entscheidungsspielraum. Ob es jetzt gerade noch eine gelbe Karte ist oder schon eine rote Karte, liegt ja auch bis zu einem gewissen Grad im Ermessen der Schiedsrichterin oder des Schiedsrichters. Ist das für dich auch was, was dir hilft in der Arbeit, weil du halt ein Spiel bis zu einem gewissen Grad auch lenken kannst?
Also es grundsätzlich gibt es ja auch Kriterien, an die man sich orientiert, sei es bei der Entscheidung von rücksichtslosen Foulspiel, Tätlichkeiten, Abseits. Da gibt es quasi einen schiedsrichterbezogenen Kriterienkatalog, wo man einfach auch vorab sich, ich sage jetzt mal, das eintrichtet und dann in der Situation, gerade auch wenn man vielleicht Torchancenverhinderung hernimmt oder aussichtsreichen Angriff, um das schnell automatisiert einfach einzukategorisieren, was von diesen Komponenten trifft da jetzt zu, um eher für Rot oder eher für Gelb zu entscheiden.
Aber es gibt trotzdem Situationen, wo manche Menschen sagen, wenn sie auch die Wiederholungen sehen, das ist gelb, und andere sagen, das ist rot.
Ja.
Und man wird sich nicht einig. Ja. Und da liegt es ja dann in deinem Ermessensspielraum, wie du.
Genau, also da liegt es dann im Ermessensspielraum des Schiedsrichters, und das ist meiner Meinung nach auch komplett berechtigt und nachvollziehbar und sollte auch so respektiert werden. Weil ich denke, du kannst nicht jede Situation eins zu eins gleich behandeln. Also du kannst jetzt nicht, wenn da ein Spiel vielleicht 10-0 ausgeht und dann weißt du, die eine Mannschaft wird wahrscheinlich frustrierter sein, dann muss man da vielleicht das anders managen, als wenn das 1-1 steht. Da gibt es definitiv einfach Unterschiede, ja, und es gibt ja auch Schiedsrichter, die ein Spiel zum Beispiel mehr laufen lassen, härter anlegen oder kleinlicher pfeifen. Dann gibt es Situationen, wo du im Spiel selbst das anpassen musst, weil du merkst, okay, du hast das am Anfang laufen lassen können, aber jetzt wird es hitziger, jetzt wird es emotionaler, dann muss man das unterbinden, muss vielleicht schneller mal Karten zeigen oder mehr Karten zeigen, vielleicht auch in Situationen, wo man sagt, wenn das jetzt bei einem normalen Spiel, das vielleicht nicht so hitzig war, passiert wäre zu Beginn, hätte vielleicht ein normaler Pfiff gereicht oder eine Ermahnung gereicht. Und wenn das dann im Laufe des Spiels aber durch die Emotionen oder durch die, vielleicht dass schon mehrere Fouls stattgefunden haben, die jetzt auch alle normaler waren, dann hat das einfach schon eine andere Wirkung. Und dann beurteile ich das auch als Schiedsrichter anders. Oder wenn es ein Spielertyp ist, der einfach schon auffällt, dann wäre das bei einem anderen jetzt vielleicht keine gelbe Karte, aber in der Situation, in dem Zusammenhang, in der Häufigkeit, dann passt das, ja.
Ich will da nur kurz drauf eingehen. Ich finde das voll spannend, das zu hören, dass du dir das so überlegst. Also macht eh total Sinn, weil ich habe das Gefühl, genau dasselbe findet sich bei uns eben auch wieder, dass du also so einfach den Kontext des gesamten Spiels und der Person und der Geschichte und so weiter, dass eben auch jetzt für mich zum Beispiel als Person, die dann Calls macht und auch mit welcher, weiß nicht, Emotionalität ich die vielleicht mache oder so, ja, dass man einfach mitbedenken muss. Aber das ja, ist voll spannend, dass es eigentlich dasselbe ist irgendwie.
Aber das ist interessant, beim Ultimate Frisbee wird es ja wie im Fußball nicht nur Gentlemen geben, sondern da gibt es ja auch die Heferl und die Leute, die man schon kennt oder aus der Vergangenheit, wo man weiß, okay, die ticken so und so. Ist es dann nicht umso schwieriger, Entscheidungen gemeinsam zu treffen?
Voll ist es auch und das passiert auch immer wieder. Also wir hatten es jetzt zum Beispiel, ich war jetzt Ende Jänner in Amsterdam auf Indoor-Europameisterschaft. Da haben wir gegen Litauen gespielt, einmal in der Gruppenphase. Da haben die schon vor dem Spiel, also wir haben schon gewusst, okay, die haben ganz schlechte Spiritwertungen, das wird ein hartes Spiel so. Und die haben auch schon im Kreis davor gesagt, ja, wir haben 2018 gegen euch gespielt. Niemand von uns hat damals gespielt. und das war ein schreckliches Spiel und deshalb, ja, schauen wir mal so. Und das macht natürlich was, wie man dann ins Spiel reingeht. Und das waren sofort alle Gemüter auf 180. Und wir haben dann sogar nochmal gespielt gegen die und dann auch voll viel geredet mit denen im Vorfeld, wie wir es besser hinkriegen. Und ja, aber da, also wenn man mal schon so ein Bild hat von einer Person oder einem Team, ist das schon schwer, da wieder rauszukommen. Und gelingt nicht immer, würde ich sagen.
Passieren bei euch Tätigkeiten oder so?
Nicht wirklich, nein. Also es gibt schon natürlich sowas wie Dirty Plays oder sowas, wo man dann sagen könnte, okay, das war echt gefährlich, aber ich glaube so mit Intent oder Intention zu verletzen oder sowas habe ich, glaube ich, in der Form noch nicht erlebt. Aber es ist auch manchmal schwer zu sagen, natürlich.
Aber das heißt, so diese Disziplinarmaßnahmen wie bei uns, die mit Hilfe der Karten quasi, bedarf es gar nicht?
Bei uns nicht. Also es ist schon so, dass Spieler und SpielerInnen ausgeschlossen werden können. Das wäre dann eher die Turnierleitung oder so. Also wenn es jetzt quasi wiederholte Fälle gibt, dann wird das mal vielleicht besprochen und dann so, oder vielleicht auch von Teams, dass sie selber quasi sagen, hey, jetzt mach mal Pause oder sowas. Also bei uns dann auch ein bisschen Aufgabe des Coachings. Also wenn eine Person sich komplett daneben verhält, ist das natürlich auch für das ganze Team relevant. Das macht ja auch was mit dem Team so. Ja, in Amerika ist es quasi ein bisschen mehr in Richtung SchiedsrichterInnen vom Regelwerk her. Da gibt es dann so Observers heißen die. Die können tatsächlich Karten austeilen auch.
Ja, wir haben ja auch Observers, aber das sind die Beobachter, die Schiedsrichter bewerten und beurteilen.
Ah ja, spannend. Mhm. Okay, ja. Also es ist ein bisschen verschoben, aber genau. Und da gibt es dann auch Karten, was aber auch dann sich schon im Spiel auswirkt, gefühlt. Ja.
Aber die Trainer bei euch, weil bei dem Fußball ist ja oft auch der Trainer eine essentielle Figur, der, ich sage jetzt mal, die Emotion in der Mannschaft sehr stark prägt.
Ja, ebenso.
Dann kann man sich aber vorstellen, oder, dass es viele Teams gibt, die sich vielleicht einen Schiedsrichter sogar wünschen würden, oder?
Gibt es schon. Also es ist auch jetzt gerade so in meiner Generation, also der Sport wächst extrem, professionalisiert sich gerade. Viele Leute in meinem Alter gehen jetzt nach Amerika zum Spielen in der Profiliga auch. Ich habe schon das Gefühl, dass eben aus Amerika ein bisschen der Push kommt für mehr irgendwie SchiedsrichterInnen und Regulierungen. Der Weltverband und der Europäische Verband positionieren sich da sehr klar dagegen und es ist ziemlich geteilte Meinungen. Also es gibt schon Leute, die sich auch SchiedsrichterInnen wünschen.
Wie lange gibt es die Sportart schon?
Seit den 60er Jahren, glaube ich.
Okay, na, das heißt, wenn man es vergleicht mit dem Fußball von der Entwicklung her, sind es jetzt so circa 50 Jahre.
Ja.
Im Fußball müsste man nachschauen, aber ich könnte auch sein, dass da so ein bisschen früher vielleicht der Schiedsrichter dann eingeführt worden ist.
Wird kommen, die Einführung der SchiedsrichterInnen?
Ich finde es schwer zu sagen. Also ich glaube eigentlich nicht, zumindest wenn es die Entwicklung so weitergeht wie jetzt, weil es, glaube ich, jetzt gerade noch sehr stark an dem festgehalten wird von, was bedeutet das für den Sport, für die Community und eben auch so dieses charakterbildende, vielleicht ein bisschen idealistische irgendwie, mit dem wir in den Sport und dann auch irgendwie durch die Welt gehen. So. Ich finde, das ist was irrsinnig Schönes. Natürlich, wenn dann auch mehr Geld ins Spiel kommt und so weiter, das sind schon Fragen, die wir uns stellen müssen und auch so, also es gibt eben sehr stark beschrieben, wir sind immer so knapp davor, olympisch zu werden und immer dann so gerade doch nicht bis jetzt. Das wird natürlich was ändern. So, also da muss man schon drauf gefasst machen.
Ja. Da wollte ich gerade einhaken, weil ich glaube, das ist ein großes Thema, um dann den Sport sichtbarer zu machen oder wettbewerbsfähiger und vielleicht auch für ein Fernsehpublikum zugänglich zu machen, ist wahrscheinlich eine Unparteiische, ein Unparteiischer unbedingt notwendig, um da die Leute irgendwie mitzunehmen, oder?
Ich glaube, ja und nein. Also es gibt auch jetzt, also bei Weltmeisterschaften gibt es bei uns eben so Game Advisors, die treffen aber keine Entscheidungen. Die sind eben dann nur da und können auch nach ihrer Perspektive gefragt werden und so weiter. Ich finde, das ist ein gutes Modell, weil dann liegt einfach die Verantwortung nach wie vor bei den SpielerInnen. Da hört man das auch ganz cool, wenn man die Spieler anschaut. Die haben dann ein Mikro dabei, dann hört man auch die Diskussionen. Das ist spannender. Mhm. Natürlich, wenn man jetzt so ein Spiel anschaut von der Tribüne und die diskutieren einfach eine Minute lang, stehen alle rum, ist jetzt nicht super spannend. Also ich glaube, da müssen wir uns schon überlegen, wie wir das besser verkaufen können so oder einfach schneller machen, diese Prozesse. Ich finde aber eben schon auch im Umkehrschluss, dass es Dinge gibt, am Fußball jetzt zum Beispiel oder auch anderen Sportarten mit SchiedsrichterInnen, die durch die Existenz von SchiedsrichterInnen den Sport weniger ansehnlich machen mit halt Flopping und was weiß ich. Also so ist natürlich auch eine Frage von, wie das abläuft.
Also Schwalben meinst du?
Genau, Schwalben, ja. Mhm. Und eben also alles, was wir gesagt haben, schon mit so Versuchen, den SchiedsrichterInnen zu betrügen oder einen Vorteil rauszuschinden. Das gibt es bei uns eben gar nicht. Und das macht den Sport auch wieder schöner zum Anschauen, finde ich. Also es ist so, man gewinnt.
Wieso würdest du sagen, das gibt es gar nicht? Weil es gibt sicher, nur wird es dann ja dann ausdiskutiert, oder? Es muss ja, gibt sicher Spieler, die sich einen Vorteil verschaffen würden, oder?
Ja.
In gewissen Situationen.
Aber war es bis jetzt Hobby und nicht finanzielle, oder ist es schon auch finanziell, dass die Spieler bezahlt bekommen beim Sieg oder so?
Also es gibt schon Förderungen, genau. Wir sind eine der Nationen, die extrem gut gefördert sind im Vergleich zu anderen, also jetzt in Europa zum Beispiel. Aber wir müssen schon, also ich kann nicht davon leben, ich muss auch noch viel selber zahlen. So. In Amerika können Leute davon leben, teilweise, die TopspielerInnen. Was war deine Frage nochmal?
Nein, gesagt, es gibt ja auch sicher Spieler und Spielerinnen, die sich einen Vorteil verschaffen würden durch Täuschungen, auch wie im Fußball zum Beispiel. Da kann ja Ultimate Frisbee nicht ausgenommen sein.
Ich würde sagen, also Vorteil verschaffen, ja klar, da gibt es eben auch wieder diesen Spielraum von so, was ist erlaubt und was nicht. Also da bin ich natürlich selber, jede Person, die da an der Spitze spielt, begibt sich irgendwo in diesem Spannungsfeld von was darf ich und was darf ich nicht, mal austesten, dann reden wir drüber, anstatt lieber zu wenig zu machen. So. Ich würde sagen, so Täuschung in der Form gibt es nicht, glaube ich. Also das ist aber auch wieder eine Wahrnehmungssache. Also so, das ist eben quasi der Zugang irgendwie, dass ich versuche, daran festzuhalten, dass jede Person mit bestem Wissen und Gewissen da reingeht. Und wenn ich, auch wenn ich mich vielleicht betrogen fühle, muss ich davon ausgehen, dass die andere Person das mit guter Intention diesen Call macht und nicht absichtlich. Und das ist vielleicht nicht immer so, aber das macht, finde ich, einen großen Unterschied, wenn man mit diesem Vorschussvertrauen mal in die Situation reingeht. Und das hält Menschen ja auch wieder, zieht Menschen auch wieder zur Verantwortung, sich dementsprechend zu verhalten. Also es ist ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, wenn du davon ausgehst, dass die Leute das gut meinen und nicht betrügen wollen, dann machen sie es auch weniger.
Ich glaube, zu dem Thema kann man gut den gesellschaftlichen Aspekt dazu nehmen. In unserer Gesellschaft gibt es ja auch Regeln, die man selbst vielleicht gerne anders gestalten würde oder anders hätte. Hat man die einfach zu akzeptieren oder ist es auch legitim, die zu hinterfragen?
Boah, also ich meine, es kommt sicher darauf an, was für Regeln es sind. Ich glaube, dass ich es grundsätzlich nie schlecht finde, Dinge zu hinterfragen und so auch Regeln. Ich glaube, das Wichtige ist eben, dass man einen Konsens findet, der irgendwie funktioniert. Und das, also eben, jedes Spiel braucht ja auch, also nur weil es keine SchiedsrichterInnen gibt, wir brauchen ja trotzdem die Regeln. Die geben uns einen Rahmen, die schaffen ja auch eine Sicherheit und etwas, woran wir uns orientieren können und erlauben uns überhaupt, so uns spielerisch zu begegnen. Also ich glaube, das ist voll wichtig. Ich glaube, nicht immer jeder Regel und Anweisung blind zu folgen, ist schon wichtig, einfach um kritisch durchs Leben zu gehen. Ja, aber ich glaube, es kommt voll darauf an, wie man dann damit umgeht. So.
Ja, also im Fußball wird es ja jährlich evaluiert und angepasst. Und so wie es zum Beispiel letztes Jahr die Einführung der 8-Sekunden-Regel bei den Tormännern. Das ist ja ein klares Zeichen, dass quasi dieses Zeitspiel unterbunden werden soll. Jetzt zukünftig ist das eben auch angedacht bei Einwürfen. Das heißt, das wird immer mehr verschärfter. Im professionellen Bereich, denke ich, problemlos umsetzbar, auch mit dem Videoschiedsrichter. Im Amateurbereich wird sich zeigen, weil du als Schiedsrichter natürlich, wenn du jetzt nicht den Input hast vom Videoschiedsrichter und vielleicht allein am Feld bist, musst du einfach ständig 90 Minuten wirklich komplett fokussiert sein. Und früher war es so, dass du vielleicht gerade beim Abstoß ein bisschen mal kurz mental abgeschalten hast, dich kurz ein bisschen neu orientiert hast beim Einwurf und selbst diese Verzögerung da auch ein bisschen zum Durchatmen für die Mannschaften. Je schneller das alles ist, je länger der Puls oben bleibt, umso schwieriger wird es natürlich auch. Einerseits, weil das Spiel schneller ist und die Spieler vielleicht früher müde sind, man selbst auch körperlich und mental gleichzeitig als Schiedsrichter sehr gefordert ist. Und ja, das macht es natürlich herausfordernder. Aber grundsätzlich werden ja solche Regeländerungen eingeführt und angepasst, um für das Spiel oder für die Mannschaften einfach einen positiven Effekt zu erzielen. Oder auch zum Beispiel bei den gelb-roten Karten oder bei roten Karten. Man möchte ja jetzt nicht, es ist ja nicht das Ziel, dass du als Schiedsrichter da eine Entscheidung triffst, um klar, ich sage jetzt, die Macht auszuspielen oder da jetzt eine Mannschaft zu reduzieren. Also mein Verständnis ist auch, eine Mannschaft zu reduzieren, das ist halt schon ein krasser Einschnitt, weil dann ist doch ein Ungleichgewicht da und es ist halt ziemlich klar, dass ziemlich sicher die eine Mannschaft, die einen mehr hat, gewinnen wird, ja, sage ich mal. Und darum sind das schon so Entscheidungen, gelb-rote Karte oder rote Karte, wo es, glaube ich, sehr offensichtlich sein muss, dass ich da jetzt diesen Schritt setze und das jetzt nicht eine rote Karte sein sollte, die vielleicht auch noch dunkelgelb hätte sein können oder eine gelb-rote, wo man sagt, die erste gelbe war eigentlich keine gelbe und jetzt liegt er vom Platz wegen, ja.
Der Jakob gerade von gesellschaftlichen Regeln auch gesprochen, die man vielleicht selbst gerne anders gestalten würde. Auch nicht deshalb die Frage, ist es legitim, gewisse gesellschaftliche Regeln auch zu hinterfragen?
In der Gesellschaft wird ja auch immer wieder ständig alles angepasst und es entwickelt sich ja auch da weiter. Und es werden ja auch da neue Gesetze geschaffen oder neue Spielregeln. Manchmal ist es ein Schritt vorwärts, manchmal auch ein Schritt zurück. Aber ich denke, dass wenn etwas verändert wird, dass ja dann oft argumentiert wird und meistens hoffentlich im positiven Sinne dann auch legitim ist. Aber ich denke, es gehört immer hinterfragt und es gehört dann auch manchmal der Mut dazu, dass man sagt, okay, wir haben das geändert, aber eigentlich ist es ein Blödsinn und gehen wieder zurück oder wir adaptieren das nochmal anders. Und ich denke, es ist nicht schwarz auf weiß. Ja.
Aber so eine Weiterentwicklung von Regeln grundsätzlich, wie du es beschrieben hast, wie es im Fußball gibt, wenn das alles noch so wäre, wie es vor ganz, ganz vielen Jahren wäre, dann könntest du wahrscheinlich nicht Schiedsrichterin sein, beispielsweise. Also das ist ja auch eine Weiterentwicklung, dass man das, wenn man gesagt hat, es können nur Männer Schiedsrichter werden. Mhm. Also so grundsätzlich ein Weiterdenken von Regeln ist wahrscheinlich im Sport und in der Gesellschaft einfach sehr wichtig, weil wir uns ja irgendwie auch weiterentwickeln und sich Zeiten verändern. Aber kommen wir vielleicht zurück zum Sport. Der lebt ja auch von Emotionen und Diskussionen. Also ich glaube, egal welche Sportart, jetzt theoretisch, wenn man im Fußball Fehlentscheidungen abschaffen könnte zu 100%, was ohnehin, glaube ich, nicht möglich ist, aber wird der Sport auch oder für die Fans der Sport irgendwie was verlieren, auch weil es weniger zu diskutieren gäbe nach dem Spiel unter den Fans?
Ich denke nicht, weil das hatte eigentlich der Videoschiedsrichter schon ein bisschen, die Einführung des Videoschiedsrichters hat das ja schon ein bisschen bewiesen, weil man dachte dann, okay, wenn der Videoschiedsrichter eingeführt wird, gibt es nichts mehr zum Diskutieren. Und eigentlich finde ich persönlich, dass es das Ganze nochmal komplexer macht und umso spannender ist, ja, weil man sieht, es gibt erst recht wieder zu diskutieren. Manche Situationen vielleicht sogar mehr als davor, weil es manches dann wieder vielleicht nochmal weniger nachvollziehbar ist. Und selbst mit der Einführung des Videoschiedsrichters merkt man, dass nach wie vor einfach leider trotzdem noch Fehlentscheidungen passieren können. Also das heißt, es ist nach wie vor noch nicht so, dass jede Entscheidung und jedes Spiel wirklich korrekt und fair zu Ende geht. Also da ist auch noch immer Spielraum.
Ich nehme an, du schaust in deiner Freizeit auch hin und wieder Fußballspiele an oder auch gemeinsam mit anderen Menschen. Wenn dann über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert wird, beispielsweise mit Freundinnen und Freunden, und du sitzt als Schiedsrichter dabei, bist du dann so die Expertin, die das moderiert da, oder diskutierst du auch hochemotional mit einfach?
Ich höre sehr gern zu, weil ich sehr gern auch diese Zuschaueransichten höre oder die Fanansichten, um einfach da auch ein bisschen zu verstehen, wie wird das jetzt wahrgenommen, wenn man nicht in diese Expertise so tief drinnen ist. Und merkt dann, wenn das Umfeld weiß, dass ich jetzt drin bin, ist natürlich naheliegend, dass ich dann sehr oft dazu gefragt werde oder da einfach dann meine Meinung die anderen interessiert. Aber ja, ich versuche mich da eher zurückzuhalten. Also ich bin dann nicht so, dass ich, wenn ich am Feld bin, muss ich die Schiedsrichterin markieren und wenn ich dann einmal nicht die Schiedsrichterin bin. Und es ist ja auch so, dass du da meistens einen Kollegen oder Kollegin hast, die da die Entscheidung trifft. Das heißt, ich versuche mich dann auch doch, gerade wenn es in der Öffentlichkeit oder mit anderen ist, dass ich da jetzt nicht irgendwie, also dass ich diplomatisch das löse, weil ich weiß, wenn ich da jetzt die Person wäre, ja, wenn das was ganz klar falsch ist, dann ist es eh. Aber ich versuche trotzdem immer nachzuvollziehen, warum wurde jetzt diese Entscheidung so getroffen, die andere vielleicht nicht nachvollziehen können, und versuche es dann eher auch so aufzuarbeiten, wie kam es zu dieser Entscheidung, die jetzt womöglich eine Fehlentscheidung ist? Ist der Schiedsrichter womöglich, hat er keine Sicht? War es die Positionierung? Was war eigentlich der Ursprung dieser womöglichen Fehlentscheidung?
Eben Diskussionen zwischen Spielerinnen und Schiedsrichterinnen gibt es definitiv nicht in eurer Sportart. Aber wie verschafft man sich da trotzdem Respekt in irgendeiner Form gegenüber der anderen, gegenüber der anderen Mannschaft?
Also tatsächlich ist es ein Geben und Nehmen, würde ich sagen. Also man muss mit Respekt reingehen in die Situation, und dann bekommt man ihn auch. Also zuhören, wenn man gleich mal als erste Reaktion irgendwie, ne, die Arme hebt, Augen verdreht, Kopf schüttelt oder sowas, dann wird die andere Person dir auch nicht den Respekt zollen, den du vielleicht brauchst, um deinen Punkt rüberzubringen. Also ich für mich ist es wirklich so das Glaube an ein positives Menschenbild irgendwie, so dass die andere Person, auch wenn sie jetzt gewinnen will, auch wenn ich weiß, also rein psychologisch so, man kann das selber auch gar nicht, man sieht das so, wie man es sehen will, das ist natürlich so, aber eben, dass die Person das nicht bösartig meint, und dann kann ich das einfach respektieren, auch wenn ich anderer Meinung bin.
Das klingt irgendwie so, als ob das ein Sport ist für, sage ich mal, Bildungsbürger, die vielleicht Umgangsformen kennen, die gut ausgebildet sind, gut gebildet sind. Ich würde jetzt nicht sagen, im Fußball ist es nicht so, aber der Fußball ist natürlich viel breiter gestreut und auch relativ einfach hineinzukommen. Täuscht der Eindruck?
Ja und nein, würde ich wieder sagen. Also der Sport kommt auf jeden Fall aus Amerika, aus der College-Szene. So, das sind natürlich AkademikerInnen großteils. Und auch hier nach wie vor. Also so einfach die Demografie an Leuten, die spielt, sind großteils AkademikerInnen. Sehr weiß dominierter Sport auch. Das ist natürlich auch dem ein bisschen geschuldet. Gleichzeitig gibt es auf jeden Fall auch extrem viel Potenzial, dass man gerade mit diesem Zugang, würde ich sagen, auch andere gesellschaftliche Gruppen erreicht. Und also eben auch gerade so dieses, durch den Spirit, ich meine, das ist in jedem Sport wahrscheinlich so, aber auch eine kulturübergreifende gemeinsame Norm zu haben, zu finden und auch zu lernen, da trotz Sprachbarrieren oder eben kulturellen Unterschieden kommunizieren zu lernen, sich zu verstehen zu lernen und auch das zu akzeptieren, dass es für andere Leute einfach anders ist. Also ich glaube, da entwickelt sich es gerade voll hin, und das ist, glaube ich, auch so, wo es hingehen kann für uns, gerade mit gesellschaftlichen, weiß nicht, Spaltungen und was einfach jetzt gerade so Thema ist heutzutage, dass das ja auf jeden Fall nicht nur in dieser Gesellschaftsgruppe bleiben müsste.
Aber genau das ist ja der Punkt. Hast du da Leute schon erlebt, die gesagt haben, es interessiert mich nicht diese Diskutiererei und das ständige Ausmachen. Ich will lieber einen Sport, okay, wo die Entscheidung so oder so ist und damit ist es erledigt, und dieses Gerede, das interessiert mich nicht?
Ich glaube in der Form nicht. Also ich meine, wenn ich mit meinen alten Basketballkollegen oder so drüber reden würde, kann ich mir sicher vorstellen, dass der Satz fallen würde. Ich glaube, ja, die meisten Leute sind eher verwundert und neugierig.
Sarah, wir haben vorhin über Respekt jetzt nicht gesprochen, wie man sich Respekt verschaffen kann. Für dich als Schiedsrichterin ist es natürlich sehr wichtig, dass du am Feld respektiert wirst.
Also ich schließe mich da natürlich dem Jakob an. Also Respekt ist ein Geben nehmen. Aber es beginnt natürlich auch bei uns in der Rolle damit, dass man einfach selbstbewusst auftritt, dass man die Körperhaltung, die Gestik, die Mimik, dass man hier alles so möglichst authentisch sich selbst verkauft und durch das Auftreten schon klar die Grenzen, ich sage jetzt mal, nach außen ausstrahlt, dass einfach schon die Spieler oder die Mannschaften wissen, woran sie sind heute von der Person her, und dann hängt es einfach stark auch davon ab, dass man Vertrauen geben kann. Also dass im besten Fall die Mannschaften und Spieler vertrauen können, dass das heute Hand und Fuß hat, dass die Person Fußballverständnis hat, Person körperlich fit ist, Person Spielregeln intus hat. Und das zeigt sich dann im Laufe des Spiels, wo sie sehen, okay, durch diese, ich sage jetzt 0815 Entscheidungen oder durch den Spielverlauf, merkt man dann, dass die Akzeptanz oder der Respekt gegeben ist. Dann ist es auch hin und wieder okay, wenn, ich sage jetzt mal, eine Fehlentscheidung getroffen wird, eine kleine, oder wenn selbst eine kritische Entscheidung, wenn die merken, die wird mit klar argumentiert, dann wird das akzeptiert, wenn das nachvollziehbar ist. Ja, und wenn das auch, wenn nicht, ich treffe ja auch eine Entscheidung aufgrund meiner Wahrnehmung. Eher so, wenn ich zum Beispiel mir nicht sicher bin, dann ist eher so die Devise im Zweifel laufen lassen. Ja, oder wenn ich es nicht gesehen habe, kann ich schwer aus dem Bauch heraus eine Entscheidung treffen. Ja. Aber wenn ich etwas entscheide, weil ich das so wahrgenommen habe, dann kann ich sie auch entsprechend argumentieren. Ja.
Zum Thema Respekt noch, da ist vielleicht der Grad sehr schmal zwischen Respekt verschaffen und Macht ausüben. Mhm. Weil es gibt ja Schiedsrichter, die es richtig gut finden, Entscheidungen treffen zu können und auch eine gewisse Attitüde am Platz haben, die man vielleicht nicht versteht, aber die vielleicht zum Charakter passen, weil der eben so ist. Fällt dir das auch auf im Schiedsrichterwesen?
Ja, ich glaube, das gibt es so wie in jedem Berufsfeld, dass einfach vielleicht gewisse Personen dann, wenn sie eine gewisse Position haben, vielleicht ein bisschen den Realitätsbezug verlieren oder den menschlichen Aspekt. Und ich glaube, es ist da einfach auch immer wichtig, dass man sich selbst bewusst macht, wer ist man in seiner Rolle? Lebt man seine Rolle und in sich, in seiner Bubble ist es quasi alles. Aber wenn man jemanden anderen fragt, der vielleicht nichts mit Fußball zu tun hat und den Schiedsrichter nicht mal wahrnimmt als existierend, dann ist es auch wieder sehr interessant, weil man merkt, okay, so unterschiedlich einfach die Wahrnehmung und die Welten. Und natürlich muss man dann auch ein bisschen differenzieren oder dass ich in der Thematik, wo ich mich befinde, das alles natürlich viel extremer wahrnehme und am Spielfeld auch Sachen beurteile oder sehe, die anderen nicht mal auffällt. Ja, also da ich nehme Fehler wahr, die ich mache, die niemand anderer wahrnimmt, weil es vielleicht jetzt nur an der Positionierung liegt, wo keiner eine Ahnung hat, wie man sich als Schiedsrichter zu positionieren hat. Und wenn ich beim Freistoß dann vielleicht falsch stehe, merke ich das plötzlich und denke mir, ah, Abzug womöglich, ja. Und das interessiert keinen Spieler oder keinen Zuschauer oder niemanden. Es fällt nicht auf, sofern ich dann vielleicht nicht mit jemandem zusammenlaufe oder so. Aber das sind ja so viele Komponenten, die da in meiner Tätigkeit als Schiedsrichter dazukommen, die, ich sage jetzt mal, versteckt sind. Und dann gibt es eben auch diese offensichtlichen Versäumnisse oder Fehler, die man machen kann.
Um kurz darauf zurückzukommen, weil das ganz interessant war, was du gesagt hast zum Thema Charakter eines Schiedsrichter oder einer Schiedsrichterin, muss man ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein haben, um diesen Job zu machen.
Also ich denke, es schadet sicherlich nicht, ein selbstbewusster Charakter zu sein, also eher extrovertiert als introvertiert. Aber ich glaube auch, wenn man dieses Hobby beginnt und das vielleicht am Anfang noch nicht ausgeprägt hat, dass man das mit der Zeit lernt oder lernen kann. Denke, dass man charakterlich auf jeden Fall Fairness braucht oder diese Grundgerechtigkeitssinn und Menschenkenntnis oder auch Empathie, dass man sich einfach auch in den anderen, in das Gegenüber hineinversetzen kann, vielleicht Situationen nachvollziehen kann, vielleicht auch dieses Spielverständnis hat, dass man selbst Spieler oder Spielerin war, um zu verstehen, wieso fühlt sich da jetzt jemand provoziert oder wieso passiert jetzt das nach dieser oder dieser Situation und vielleicht auch schon rechtzeitig lesen kann, was wird jetzt passieren, wenn ich da jetzt nicht sage oder wenn ich das nicht unterbinde oder wenn ich da was auch immer. Ja. Weil man kann ja sehr viel managen und sehr viel präventiv verhindern oder auch unterbinden. Und das macht es, glaube ich, dann auch wirklich aus, dass die Mannschaften oder ein Team oder Spieler erkennen, dass du, ich sage, das Spiel wirklich im Griff hast oder leitest oder da einfach ihnen das Vertrauen gibst, dass du Sachen erkennst und wahrnimmst. Auch wenn du es vielleicht nicht gleich pfeifst, aber trotzdem nach außen hin zu verstehen zu geben, ich habe das gesehen. Ja.
Wie viele Schiedsrichter gibt es, die es besonders super finden, dass sie da Macht ausüben können und Entscheidungen treffen können?
Ich denke, dass es sicher so, ja, wie auch in anderen Bereichen, diese Charaktere oder diese Menschen gibt, die dann in ihren Rollen glauben, da jetzt vielleicht ihre Macht zu demonstrieren oder auch zu provozieren oder vielleicht auch
ja. Anzuecken vielleicht, ja. Und bewusst ein bisschen zu polarisieren.
Gibt es sicherlich auch. Ja, ist vielleicht, könnte das auch unterbunden werden, indem mehr Fokus auch auf die menschliche Persönlichkeitskomponente gelegt wird, dass das von Beginn auch schon bewusst gemacht wird, was wollen wir verkörpern als Schiedsrichter, was wollen wir nicht, was soll das Image des Schiedsrichters sein im Sport, im Fußball, mit wem kann, möchte man sich identifizieren, was sind so die Do's und die Don'ts. Und da glaube ich, dass das jetzt die Regeln, die 17 Fußballregeln werden gelehrt und gelernt. Das Auftreten oder die Persönlichkeit ist, glaube ich, eher am Rande. Und da gibt es noch sehr, sehr viel Potenzial zum Rausholen, dass man da einfach, glaube ich, nochmal einen Schritt jetzt insgesamt als, oder die Schiedsrichter.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade noch einhaken. Jakob hat vorhin beim Ultimate Frisbee, wo ja alle irgendwie mitentscheiden, gesagt, dass da Verständnis und Kommunikation sehr wichtig ist. Du hast jetzt gesagt, dass so eben das Auftreten, Mimik, Gestik, aber auch Verständnis auch wichtig ist. Das spielt aber in der Ausbildung deiner Meinung nach noch zu wenig Rolle. Also der Fokus ist zu zu sehr auf den Regeln und zu wenig auf diesen zwischenmenschlichen Sachen eigentlich. Das Zwischenmenschliche spielt eine wichtige Rolle.
Definitiv. Man muss halt dann auch immer beachten bei den Regeln, wenn man das jetzt so vorgetragen bekommt, das ist dann oft schwarz und weiß und nachvollziehbar. Und bei dieser Persönlichkeitsentwicklung kommt ja dann dazu die Individualität, weil ja jeder anders ist. Und wenn jetzt eine Person etwas vorträgt, kommt das bei den jeweiligen Empfängern vielleicht unterschiedlich an. Das wird verschieden aufgefasst. Das heißt, es ist dann auch nochmal schwierig, dass man diese Message, die man überbringen möchte, das eben. Und es ist dann oft der schwierige Grad, weil einerseits wird dem Schiedsrichter gelernt, Grenzen setzen und man soll sich selbst quasi nicht veräppeln lassen. Und andererseits aber trotzdem, dass manchmal vielleicht ein bisschen zu kurz kommt, dieses Verständnis für das Gegenüber oder für die Spieler auch. Ne? Und da muss man halt gut variieren zwischen Leine anziehen und aber trotzdem auch Verständnis zeigen oder vielleicht sich auch mal zu entschuldigen, wenn man da womöglich was falsch gemacht hat. Ne?
Mhm. Wenn man Handball beispielsweise als Vergleich hernehmen, ist eine sehr harte Sportart, da wird aber im Großen und Ganzen sehr wenig diskutiert. Wenn du jetzt als Fußballschiedsrichterin so ein Handballspiel schaust, wo eigentlich einfach die Entscheidung des Schiedsrichters, der Schiedsrichterin Gewicht hat, würdest du dir das im Fußballabend mehr wünschen?
Ich habe das gehört. Ich muss aber sagen, ich habe vielleicht noch nie ein Handballspiel geschaut. Aber ich habe gehört, dass da die Rolle der Schiedsrichter und der Schiedsrichterinnen sehr klar respektiert wird. Ja? Ich denke, dass es im Fußball auch immer mehr in die Richtung geht. Allein schon mit dem Captain Talk, wo ja diese Rudelbildungen und so jetzt schon in Europa sehr klar unterbunden worden sind. Auch mit den Videoschiedsrichtern, wo man als Spieler schon weiß, ich kann so versteckte Sachen im Profibereich, kann ich eigentlich nicht mehr riskieren oder mir erlauben. Also da sind ja schon Schritte gesetzt worden, damit das, glaube ich, auch in diese Richtung vielleicht geht. Aber im Handball funktioniert es halt ohne Videobeweis und funktioniert es halt ohne Captain Talk, glaube ich.
Jakob. Ihr diskutiert auch sehr viel auf dem Spielfeld, weil es eben keine Schiedsrichterin oder Schiedsrichter gibt. Kannst du es daher auch nachvollziehen, dass jetzt beispielsweise im Fußball es doch immer wieder zu Diskussionen kommt, obwohl es eigentlich jemanden gibt, der eine klare Entscheidung trifft?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich war, glaube ich, auch im Basketball eine Person, die schon auch gerne im Austausch war.
Schön formuliert.
Ja, und ja, ich meine, du hast es, glaube ich, eh schon gesagt. Ich glaube, es gehört irgendwo dazu. Und selbst wenn es mega klar ist, eigentlich mit den VideoschiedsrichterInnen und so, ist es, ich glaube, irgendwas zum drüber reden haben, gehört auch irgendwie wirklich dazu. Und ja, also ich glaube, ein Teil, also das merke ich auch beim Spielen jetzt selber, auch wenn ich gar nicht in einem Call involviert bin zum Beispiel, einfach so dieser Impuls für die eigene Gruppe, also das Rudel so einzustehen und irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man wird unfair behandelt oder falsch wahrgenommen oder so, da jetzt irgendwie für sich und für seine Mates so einzustehen. Ich glaube, das geht so oder so. Also das kann ich mega gut nachvollziehen. Ja, ich glaube, diskutieren macht manchen Leuten auch einfach Spaß.
Sarah, du hast viel mit Teams und Spielern zu tun, die eine Geschichte haben, die gewisse charakterliche Züge haben. Egal welches Fußballspiel ich schaue, unbewusst hat man immer gewisse Sympathie für ein Team. Wie schafft man da, objektiv zu bleiben?
Also ich fand das eigentlich immer recht leicht, weil ich generell, du bist ja dann in der Position, dass du neutral bist. Und ich hatte auch nie einen Bezug zu einem Verein. Also ich bin nicht im Fußball aufgewachsen. Das heißt, ich habe sehr spät in einem Verein begonnen. Da war ich aber schon 16, 17. Das heißt, ich kenne dieses Zugehörigkeitsgefühl nicht oder diese Identifikation mit einem Verein, kenne ich nicht. Ja. Das macht es mir persönlich, glaube ich, recht einfach. Natürlich lernt man im Laufe der Zeit dann die Spieler, die Vereine, die Trainer, die Mannschaften kennen. Aber ich muss sagen, dass ich da teils wirklich positive Erfahrungen mit fast allen gemacht habe, dass ich mich, egal welcher Verein, ich freue mich einfach immer auf den Austausch mit den Menschen dort, bin aber auch ein sehr zugänglicher oder offener Mensch. Und ja, von dem her, was vielleicht manchmal eher dazu kommt, ist diese Voreingenommenheit, gerade wenn man vielleicht eine Mannschaft oder einen Spieler schon hatte. Das ist bei mir auch gut, weil ich sehr leicht vergesse. Du hast mir damals die rote Karte gezeigt und ich so, ach so, echt, ja? War es berechtigt, ne? Also ich habe da irgendwie... Manches merkt man sich vielleicht doch, aber manches gerade bei mir gerät sehr schnell in Vergessenheit. Aber vielleicht auch kein Wunder, wenn man wöchentlich 1 bis 3 Spiele hat und da einfach sehr viel verschiedene Gesichter. Du hast 22 ja, Charaktere am Spielfeld, dann noch zwei zusätzliche vom eigenen Team oder mehr, die da immer Woche für Woche sich ja, abwechseln. Ja, also manchmal ist mir ja unangenehm, weil ich dann vielleicht das Gegenüber nicht erkenne oder einordnen kann. Ja? Aber so insgesamt versuche ich mich immer vorzubereiten. Das hilft mir persönlich. Also ich habe schon gern, es gibt Kollegen, die wollen sich nicht vorbereiten, die da unvoreingenommen reingehen möchten. Ich habe es gern, wenn ich die Zeit finde und habe, dass ich mich informiere, okay, in der Liga, in den Vereinen, welche Spieler haben weshalb Karten bekommen oder wer hat die Tore geschossen oder ja, auch damals als Assistentin in der Bundesliga habe ich sehr gern nachgeschaut, wo sind die Abseits passiert, wenn ich jetzt zwei Mannschaften hatte, welche Spieler hatten die meisten Abseits, weil dann bist du einfach auf der Linie schon eher fokussiert, also eher fokussiert oder versiert drauf. Wenn der Spieler am Ball kommt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er womöglich aus seinen Abseitspositionen kommt. Und mir hat es immer sehr geholfen, weil ich dann einfach auch nicht überrascht worden bin. Und oft kann es sein, wenn du dich nicht vorbereitest, dass du überrascht wirst oder dass erst beim vierten, fünften Mal überreißt. Und so überreißt es vielleicht schon beim ersten, zweiten Mal, kannst da schon dann unterbinden und beim dritten Mal ahnden oder es passiert gar nicht beim dritten Mal.
Merkst du vielleicht manchmal auch, dass, weil du jetzt von unvoreingenommen gesprochen hast, dass Spieler schon mit einer gewissen Erwartungshaltung an dich, kommt das vor?
Das, glaube ich, kann schon vorkommen. Vielleicht auch bei mir leichter, weil das Alleinstellungsmerkmal jetzt eher gegeben ist, wenn man jetzt im Kampfmannschaftsbereich, also in Wien war ich die Einzige. Jetzt im Burgenland bin ich aktuell, glaube ich, sind wir zwei beziehungsweise drei, aber eine Kollegin ist gerade auf Karenz. Das heißt, wenn man da jetzt auffällt, dann ist es natürlich leichter auch für das Umfeld zu erkennen, wer ist das jetzt oder welche Assoziationen werden da verknüpft. Aber ich habe auch da oft das Gefühl, dass meistens die Spieler dann auch nochmal von Null anfangen oder versuchen, okay, neues Spiel, neuer Tag, neues Glück. Aber natürlich gibt es auch manchmal Charaktere oder Spieler, wo man merkt, okay, da ist man jetzt vielleicht schon vorab quasi gestempelt. Ne?
Ja. Damit sind wir schon fast am Ende. Eine Frage würde mich noch interessieren. Wir haben jetzt eben schon ein bisschen in die Richtung gesprochen. Wie gehst du selber damit um, wenn du merkst, hoppala, in diesem Spiel sind jetzt einfach Fehler passiert? A, mitunter können Fehler A spielentscheidend sein, müssen sie nicht immer, aber du kannst es aber ja nicht rückgängig machen hinterher. Wie geht man damit um?
Ich bin ein sehr analytischer Mensch. Das heißt, ich mache mir natürlich grundsätzlich sehr viel Gedanken und versuche das für mich aufzuarbeiten. Vielleicht auch oft zu viel. In der 90. Minute ist, glaube ich, weniger schwer, als wenn es in der zweiten Minute wäre, weil du dann noch 88 Minuten vor dir hast. Mhm. Nein, aber man lernt sehr früh, dass du diese Entscheidungen abhackst. Also die Entscheidung hast du ja getroffen aufgrund deiner Wahrnehmung. Das heißt, du musst, um es bestmöglich zu verkaufen, ja auch bei deiner Entscheidung bleiben. Und du kannst dich jetzt nicht beeinflussen lassen vom Umfeld, weil es kann sein, dass die falsch liegen. Am Ende des Spiels versuche ich es dann natürlich immer für mich einfach zu eruieren oder anhand der Kollegen oder der Beobachter oder der Videos wirklich für mich einfach aufzuarbeiten, war ich richtig oder bin ich falsch gelegen, ja? Um es zukünftig einfach dann auch zu steuern oder zu verbessern zu können. Aber im Spiel lernst du einfach, dich zu fokussieren, weil wenn du dem Fehler nachhängst und zu lange darüber dann nachdenkst oder auch im Team dann darüber diskutierst oder über Headset kommunizierst, dann bist du abgelenkt und dann passiert halt schon die nächste Situation. Das heißt, du lernst dann sehr schnell, mir hilft einfach dieses in der Situation, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dann nachher, bevor ich anpfeife, nochmal durchzuatmen oder auch 3, 2, 1 Fokus, wo ich weiß, okay, und jetzt ist es vorbei. Es ist dann manchmal auch im Spiel, es ist manchmal recht witzig, weil du wirst dann vielleicht im Spiel von einem Spieler kurz mal gefragt, ja, die Situation vorher, ja, es war aber schon ein Foul. Und zu verstehen, dass für mich diese Situation vorher, was meint er jetzt? Das waren für mich, waren da 5, 10 Situationen. Also das ist dann oft so, wenn ich jetzt keine Ahnung, was du meinst. Ja? Ja. Keine Ahnung, welche Situation du meinst. Ja? Manchmal ist es vielleicht, ja klar, auf der Hand, aber manchmal meint er jetzt vielleicht eine Situation von vor 3 Minuten und da waren für mich schon so viele andere Zwischenentscheidungen dazwischen, dass...
Wie reagierst du dann?
Ich weiß gar nicht, was meinst du, dann reden wir nachher oder meinst du, keine Ahnung, einfach nur damit ich jetzt nicht komplett da zumache oder ignoriere, schon, dass ich kurz mal einen Input gebe, aber ich versuche dann nicht irgendwo auf eine Situation einzugehen, die er womöglich gar nicht meint, ja, also, weil dann bist du erst recht in der Diskussion, ja, aber ich glaube, das ist vielleicht auch manchmal interessant zu wissen für den Spieler, dass für den ist ganz klar, der hat jetzt nur diese Situation da, die ihn beschäftigt. Und dann sind aber vielleicht schon ein paar andere Spielzüge passiert und bis er zu mir kommt und dann da mich drauf anspricht.
Jakob, du hast relativ am Anfang gesagt, es gibt auch bei euch Situationen, wo ihr hinterher das Gefühl habt, die haben uns jetzt ein bisschen übers Ohr gehauen. Mhm. Wenn du diesen Eindruck nach einem Spiel hast, wie gehst du oder wie geht's ihr als Team dann damit um?
Kommt auch ein bisschen drauf an, glaube ich. Also ich habe schon, glaube ich, zwei der wichtigsten Niederlagen in meinem Leben. Es war einmal WM-Viertelfinale, einmal EM-Finale, wo ich, wenn man sich das Spiel anschaut, im Nachhinein mir einfach gedacht habe, okay, die haben uns übers Ohr gehaut. Bei dem EM-Finale kenne ich das Team mittlerweile sehr gut, weil gegen die habe ich jetzt viele Jahre schon gespielt und weiß, dass das extrem nette Menschen sind. Und das, also da, wo es dann, glaube ich, eher der Gedanke ist, okay, da hätten wir vielleicht mehr für uns einstehen sollen, als dass jetzt die anderen irgendwie, weiß nicht, geschummelt haben oder so. Aber das ist natürlich auch quasi so ein Grat zu finden zwischen, ich vertraue dem anderen Team, ja, gut, aber ich muss trotzdem für mich einstehen und dass das manchmal nicht so einfach ist. Ja, also ich glaube, da eher bei sich selbst ansetzen als bei den anderen.
Jakob, welche Szenen werden dann am meisten diskutiert beim Ultimate Frisbee? Wo sind die großen Punkte, die relevant sind?
Also mittlerweile eben auch, weil die meisten Spiele übertragen werden, so Sachen wie Out und so, ist auch schon recht klar. Ich glaube, am ehesten Fouls, wo Kontakt entsteht. Aber die Frage ist, war der jetzt quasi stark genug, um einen Effekt zu haben? Tatsächlich, ja, ich glaube Fouls und Körperkontakt, weil es eben da auch ein bisschen Interpretationsspielraum gibt. Ich glaube, bei anderen Sachen ist es schon recht klar.
Ja, und wie immer haben wir zum Schluss noch unser kleines Quiz vorbereitet. Ihr spielt dabei aber nicht gegeneinander, sondern miteinander. Mhm. Und es gibt keinen Schiedsrichter und keine Schiedsrichterin. Doch, uns.
Zwei sogar.
Ja. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Wir haben 10 Hinweise vorbereitet. Wir lesen euch diese der Reihe nach vor. Und ihr müsst dann erraten, um welche Sportart es sich handelt. Ihr dürft natürlich gerne laut überlegen und auch gemeinsam überlegen.
Der erste Hinweis ist, die Idee war, eine Sportart zu erfinden, bei der nicht alles auf einer Ebene stattfindet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren.
Boah. Und wir sollen jetzt bei jedem Hinweis raten oder wir warten auf mehr?
Wir geben euch einfach ein bisschen
je
Zeit.
Je früher, umso besser.
Ja, natürlich. Ja.
Okay. Also Ebene ist jetzt die Frage, ob Ebene gemeint ist, verschiedenen Levels. Mhm. Verletzungsgefahr zu minimieren.
Nächster Hinweis, die 13 Grundregeln, die bis heute fast unverändert geblieben sind, wurden am 15. Jänner 1892 in der Schulzeitung des Springfield College veröffentlicht.
Okay. Das ist eben so amerikanisch.
Ja. Aber Ebenen.
Obwohl bereits früh auch das erste Frauenspiel stattfand, wurde der Sport erst 40 Jahre nach den Männern olympisch.
Ein olympischer Sport.
Mal schauen, ob der nächste Hinweis da Licht ins Dunkel bringt. Glaube aber nicht. Das bestbesuchte Spiel der Geschichte sahen rund 110.000 Menschen live im Stadion.
Das Beste, so 110 ist nicht so viel.
Aber es ist 110.000.
110.000.
Im Stadion. Also sehr viel.
Also ja. Keine klassische Randsportart.
Ja.
Ja, dann kann es fast nur Fußball sein.
Ich mache weiter mit dem nächsten Hinweis. Der Sport wurde als eine von wenigen Sportarten von einer Einzelperson erfunden.
Oh je.
Also ich weiß nicht, American Football ist ja so komplex, da gibt es ja so viele Regeln. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nur eine Person sich überlegt hat.
Nächster Hinweis vielleicht.
Ja.
Die erste asiatische Profiliga gab es auf den Philippinen. Noch immer erfreut sich der Sport dort großer Beliebtheit.
Boah, ja, ich tappe weiter im Dunkeln. Cricket? Was war?
Ursprünglich dürfen sich SpielerInnen mit dem Ball nicht bewegen. Sie sollten dadurch gemeinsame Lösungen finden.
Also eine Ballsportart, ist ein Teamsport, wird in Asien gespielt.
100.000 Zuschauer.
Erfunden in Springfield.
Von einer Person.
In den 1970er Jahren galt die wichtigste Liga der Welt als drogenverseucht.
Wichtigste Liga, was für Sportart sind wir da?
Wir sind jetzt beim 9. Hinweis.
Nee, das ist schlecht, dass wir
zu Beginn wurde die Sportart mit Fußbällen gespielt.
Es ist Basketball.
Ja.
Du hast Basketball gespielt.
Ja.
spätestens beim nächsten Hinweis hätte es dann geklingelt. In den ersten Jahren waren Pfirsichkörbe und Leitern wichtige Utensilien.
Naismith hat den erfunden.
Ja, genau. Ja, Gott sei Dank.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Als Schlusswort würden wir von euch beiden gerne noch hören, in welchen Bereichen des Lebens würdet ihr euch mehr Fairplay wünschen? Sarah, du zuerst.
Ja, da kann ich als Frau natürlich nur sagen, im Bereich der, ja, im Gender-Bereich.
Ja, boah, ich meine, würde ich das fast unterstreichen. Ist auch, glaube ich, also ich bin auch beruflich in dem Thema Gender und Sport tätig, deshalb beschäftigt mich das viel, aber ich glaube generell gesamtgesellschaftlich, also einfach mehr gleiche Chancen für alle und sei das Geschlecht oder Klasse oder Hautfarbe. Ich glaube, deshalb ist es schwer, es auf einen Punkt zu bringen, aber mehr Fairplay würde, glaube ich, uns allen gut tun.
Ja, dann vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein und das extrem spannende Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer gilt, bleibt sportlich, fiebert mit und denkt weiter.